Im Privatrecht riskiert ein Whistleblower, eine Whistleblowerin die Kündigung, keine Arbeit mehr zu finden, je nachdem gesellschaftliche Ächtung bis hin zu einer Strafverfolgung.
Okay, ich werde nie Whistleblowerin bei einem Schweizer Unternehmen. Das habe ich heute zu meiner Produzentin gesagt, nachdem wir die Interviews für die heutige Folge aufgezeichnet haben. Grund ist ein neuer Bericht, der heute rausgekommen ist zum Thema Whistleblowing. Wer jetzt an Edward Snowden oder Julian Assange denkt, das sind ja so große Whistleblower. Wir reden heute nicht über die bekannten Figuren, sondern es geht um Normalos wie du und ich und darum, was man tun kann, wenn man merkt, uff, bei mir im Büro, da ist irgendwie was faul. Ich bin Corinna Heinzmann, schön sind ihr dabei.
I'm here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division and weaken our democracy.
Das hier ist Frances Haugen. Über sie haben wir auch schon geredet. Haugen hat früher bei Facebook gearbeitet. Sie beschuldigt den Konzern, Jugendliche zu wenig vor den negativen Folgen von Social Media zu schützen. Sie ist das jüngste bekannte Beispiel einer Whistleblowerin, welche über Missstände bei ihrem ehemaligen Job spricht. Whistleblowing ist aber nicht nur bei solchen Großkonzernen wie Facebook ein Thema, sondern auch bei uns in der Schweiz, bei kleineren und mittleren Unternehmen, den sogenannten KMUs. Das zeigt ein neuer Bericht, der heute rausgekommen ist. Whistleblowing Report 2021 heißt der. Dafür wurden über 1200 Unternehmen aus der Schweiz, Deutschland, Frankreich und Großbritannien zum Thema befragt. 120 Seiten ist der dick, der Bericht, und ich habe jetzt mal drei Dinge rausgepickt, die mir geblieben sind. Erstens, bei gut einem Drittel der befragten Unternehmen kommt es zu Missständen. Das gilt auch etwa für die Schweiz. Aber in der Schweiz gibt es einen Unterschied im Vergleich zu anderen Ländern, sagt der Leiter der Studie, Christian Hauser von der Fachhochschule Graubünden.
Wenn es in der Schweiz zu Missständen kommt, dann ist der finanzielle Schaden, der durch diese Missstände entsteht, tendenziell höher. Und das ist auch ein Ergebnis, was wir jetzt schon über mehrere Jahre so beobachten.
Zweitens, mehr als 60% der befragten Unternehmen besitzen eine Meldestelle außerhalb der Linie. Außerhalb der Linie tönt ein bisschen kompliziert. Das heißt, Mitarbeitende können Missstände bei einer Meldestelle melden, ohne dass die Vorgesetzten davon erfahren. Das sei wichtig, sagt Christian Hauser. Ansonsten wäre das für WhistleblowerInnen schwierig.
Weil es dann eigentlich nur die Möglichkeit gibt, nach außen zu gehen, wenn eben in der Linie selber das nicht abgestellt wird. Und das birgt dann sowohl für das Unternehmen als auch für die meldende Person natürlich erheblich größere Risiken erstmal, was zum Beispiel die Reputation anbelangt.
Drittens, Großunternehmen und international tätige Unternehmen erhalten mehr Meldungen als KMUs. Im Durchschnitt gingen bei den Unternehmen letztes Jahr 34 Meldungen ein. Etwa die Hälfte davon werden als relevant und gehaltvoll eingestuft. Einer, der sich mit solchen Whistleblower-Meldungen auskennt, ist er hier.
Ich heiße Martin Hilti und ich bin Geschäftsführer von Transparency Schweiz.
Transparency Schweiz ist ein Verein, der Korruption bekämpft und sich auch mit dem Thema Whistleblowing in der Schweiz auskennt. Bei Whistleblowern, da denkt man ja vielleicht an die ganz großen Geschichten, mit Frances Haugen, mit Facebook oder Julian Assange. Das sind aber Einzelfälle und ich würde jetzt gerne wissen, wie das in der Schweiz aussieht. Was sind denn hierzulande so typische Fälle bei KMUs von Whistleblowern?
Ja, letztlich soll jeder Verdacht auf irgendeine Unregelmäßigkeit gemeldet werden dürfen. Einzige Grenze bildet der Missbrauch der Möglichkeit. Und entsprechend sind ganz viele Fälle möglich und denkbar und die können nicht abschließend abgegrenzt werden. Aber ein paar Beispiele, wenn es um den Verdacht von strafbaren Handlungen geht, wie beispielsweise Bestechung, Vorteilsgewährung, Diebstahl, Veruntreuung, Betrug, aber auch sexuelle Belästigung, Rassismus, Mobbing und so weiter.
Zum Beispiel beim Mobbing gibt es ja ganz viele Abstufungen. Woher weiß ich denn als Angestellte, das ist jetzt ein Fall, da sollte ich lieber eine Instanz höher gehen oder das bei einer Meldestelle melden? Wo ist da die Grenze?
Ja, es gibt keine untere Grenze. Wie gesagt, die einzige Grenze bildet der Missbrauch der Möglichkeit. Oder also wenn ich nur melde, obschon ich weiß, da ist nichts dran, ich möchte meinen Kollegen oder meinen Vorgesetzten, wer es auch immer ist, anschwärzen, dann natürlich ist das unzulässig, ist das nicht angebracht. Aber sonst, unabhängig davon, wie fundiert jetzt der Verdacht ist, soll eine Meldung möglich sein.
Wenn ich mich jetzt entschieden habe, okay, ich habe einen Fall, den möchte ich melden, wie gehe ich da denn konkret in einem KMU zum Beispiel vor?
Ja, das hängt nun entscheidend von der betriebsinternen Regelung ab. Diese Regelungen, die sind sehr unterschiedlich. Und noch immer, das ist wichtig festzuhalten, noch immer haben viele Unternehmen gar keine solche Regelung. Bei den Großunternehmen sind das derzeit rund 30% der Unternehmen, bei den KMU ist es rund die Hälfte. Eine gute Regelung wäre, dass man zunächst einmal natürlich die Möglichkeit vorsieht, dann vorgesetzte Personen melden zu können und daneben aber ein Meldesystem einrichtet. Und dazu gehören die folgenden Eckwerte. Einmal, dass man eine solche Meldestelle bezeichnet. Diese sollte möglichst unabhängig sein und über die erforderlichen Kompetenzen und Ressourcen verfügen, um den gemachten Meldungen dann auch nachgehen zu können. Neben dieser Meldestelle sollte der Kanal für die Meldungen geregelt werden. Also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten auch. Das kann eine E-Mail sein, ein Briefkasten, aber auch ein digitales Hinweisgebersystem. Wichtig, dass man auch gewährleistet, dass man anonym bleiben kann, wenn man das möchte. Und wichtig ist natürlich dann auch, wie mit den gemachten Meldungen umgegangen wird. Wie gesagt, dass die untersucht werden, dass denen nachgegangen wird und wenn sich der Verdacht der Unregelmäßigkeit bestätigt, dass dieser auch tatsächlich behoben wird.
Mhm. Müssen wir das, glaube ich, ein bisschen noch auseinandernehmen. Also ich habe die Möglichkeit, als Angestellte zu meinen Vorgesetzten zu gehen als erste Instanz. Das wäre so das Erste, was Sie empfehlen würden. Und dann die Meldestelle, oder wie ist das richtig?
Die sollten grundsätzlich nebeneinander stehen. Also dass beide Möglichkeiten offen stehen. Ich rede mit meinen Vorgesetzten und wenn ich es vorziehe, das nicht zu machen, dass ich mich an eine Meldestelle wenden kann. Wie gesagt, diese Meldestelle, die sollte möglichst unabhängig sein und die Möglichkeit haben, den Meldungen nachgehen zu können. Das erfordert die entsprechenden Ressourcen und vor allem auch Kompetenzen.
Jetzt gerade als KMU ist das ja vielleicht gar nicht so einfach, weil da gibt es eine beschränkte Anzahl Mitarbeitende. Ich sage jetzt mal zum Beispiel 20 bis 30 Leute und man kann sich dann vielleicht anonym melden bei so einer Stelle, aber das kommt dann ja schnell meist raus, hintenrum, wer das gemacht hat. Was empfehlen Sie da in solchen Situationen, wie man vorgehen soll?
Also aus Mitarbeitenden-Sicht ist ganz wichtig zu beachten, dass der gesetzliche Schutz in der Schweiz unzureichend ist, insbesondere im Privatrecht. Und deshalb sollte sich jeder Whistleblower, jede Whistleblowerin sehr gut überlegen, ob sie eine Meldung macht und falls ja, auf welche Art und Weise. Weil in der Tat, sobald die Anonymität nicht mehr gewährleistet ist, also sprich, wenn man auf die Person schließen kann, riskiert sie sehr viel aufgrund des mangelnden gesetzlichen Schutzes.
Dann werfen wir doch mal schnell einen Blick auf diese rechtliche Situation in der Schweiz. Sehr unkomfortabel sei die, sagt auch Christian Hauser, Projektleiter der Whistleblowing-Studie. In der Schweiz gäbe es immer wieder Fälle, bei denen WhistleblowerInnen entlassen oder zurückgestuft würden im Unternehmen. Ein spezifisches Gesetz zum Schutz von Whistleblowern gäbe es hierzulande nicht. Eine entsprechende Gesetzesvorlage wurde im letzten Jahr von der Bundesversammlung abgelehnt. Der Grund, die Materie sei zu technisch und der Schutz für Betroffene sei zu schwach. Die beiden Räte konnten sich schlussendlich nicht einigen. Viele Unternehmen schreiben zwar in ihren Richtlinien, dass Whistleblower in ihrem Unternehmen keine Konsequenzen zu befürchten hätten, aber wenn es dann trotzdem dazu kommt, seien die rechtlichen Maßnahmen in der Schweiz sehr eingeschränkt, so Hauser. Man könne zum Beispiel versuchen, das Unternehmen auf unrechtmäßige Kündigung zu verklagen. Anders sei die Situation in unseren Nachbarländern, so der Whistleblowing-Experte.
In anderen Ländern, wie zum Beispiel in der EU, wird jetzt gerade aktuell die Whistleblowing-Richtlinie umgesetzt. Bis im Dezember muss die von den Mitgliedsländern umgesetzt sein. Und dort ist der Whistleblowing-Schutz deutlich höher. Und für Unternehmen, die in auch Schweizer Unternehmen, die in der EU tätig sind, gilt dann auch die EU-Whistleblowing-Richtlinie, zumindest für ihre Angestellten in der EU.
Okay, also in der Schweiz bin ich als Whistleblowerin nicht spezifisch gesetzlich geschützt. Mit welchen Konsequenzen muss ich denn jetzt als Arbeitnehmerin rechnen, wenn ich Missstände melde?
Also im Privatrecht riskiert ein Whistleblower, eine Whistleblowerin die Kündigung, keine Arbeit mehr zu finden, je nachdem gesellschaftliche Ächtung bis hin zu einer Strafverfolgung.
Bringt denn das überhaupt etwas, wenn ich mich da jetzt oute und dann mit solchen Konsequenzen rechnen muss?
Ja, das ist ja genau das Hauptproblem oder eines der Hauptprobleme, die in der Schweiz bestehen. Weil der gesetzliche Schutz ungenügend ist, riskieren die Betreffenden, die eine Unregelmäßigkeit melden, sehr viele und gravierende negative Konsequenzen. Sollten sich das deshalb gut überlegen und entsprechend ist nicht erstaunlich, dass wenige Meldungen gemacht werden. Und das ist natürlich ein Teufelskreis, weil Unregelmäßigkeiten wie insbesondere Korruption, die sind sehr schwierig aufzudecken. Und wenn die Aufdeckung gelingt, ist es sehr oft dank internen Hinweisgebenden, dank Whistleblowern. Und solange die nicht genügend gesetzlich geschützt sind, erfolgen diese Meldungen nicht.
Was müsste sich denn konkret ändern, rechtlich Ihrer Meinung nach, dass sich das verbessert?
Es müsste gesetzlich sichergestellt werden, dass wer in guten Treuen Meldungen macht, also mit nachvollziehbarem Verdacht eine Meldung macht, keinerlei Nachteil erfahren darf. Und zu diesem Schutz gehört, dass ein Meldeverfahren eingerichtet wird, in dessen Rahmen Meldungen gemacht werden können. Und wenn sich herausstellt, dass die vermutete Unregelmäßigkeit tatsächlich besteht, dass die auch behoben wird.
Also so als Fazit, Herr Helti, Sie raten nicht per se generell jedem Angestellten dazu, sofort alles zu melden, sondern da sollte man schon auch sich vorher überlegen, was könnten Konsequenzen sein. Auch für mich persönlich ist es das Risiko auch wert für mich.
Leider ja, weil der derzeitige gesetzliche Schutz unzureichend ist. Leider ist das so.
Meint Martin Hilti von der Organisation Transparency Schweiz. Und damit kommen wir zu unseren Fakten to go. Alexander Schallenberg ist neuer Bundeskanzler Österreichs und damit Nachfolger von Sebastian Kurz. Der ÖVP-Politiker Schallenberg war bisher Außenminister Österreichs. Am Wochenende war der bisherige Bundeskanzler Sebastian Kurz zurückgetreten, nachdem Korruptionsermittlungen gegen ihn aufgenommen worden waren. Wie heißt es so schön? Aller guten Dinge sind drei, so auch beim Wirtschaftsnobelpreis. Gleich drei Forscher wurden ausgezeichnet. David Card aus Kanada, der US-Amerikaner Joshua Angrist sowie der Niederländer Guido Imbens. Card erhält die Auszeichnung für seine Forschung zur Arbeitsmarktökonomie. Angrist und Imbens werden ausgezeichnet für ihre methodischen Beiträge zur Analyse von Kausalbeziehungen. Und bevor man mit dem Auto losfährt, noch kurz im WhatsApp-Chat schauen, ob jemand vor einer Radarkontrolle warnt. Es klingt praktisch, ist aber illegal. Im Kanton Luzern haben sich mehr als 200 Personen in einem solchen Chat aktiv gegenseitig gewarnt vor Radarkontrollen. 96 von ihnen wurden nun verurteilt. Sie müssen Bußen von mehreren hundert Franken zahlen, schreibt die Staatsanwaltschaft. Das war's von News Plus zum Wochenstart. Heute mit mir Corinna Heinzmann und Produzentin Daniela Püntener. Wir sagen Tschüss.